Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Vor 7 Jahren stand Max Hopp zuletzt in einem Finale auf der Pro Tour und nun hat es erneut geklappt. Wir sprechen hier über den aktuell wohl besten deutschen Spieler. Alle Ergebnisse von der Challenge Tour und Players Championships, die ja in dieser Woche oder am Wochenende in Deutschland stattgefunden haben. Und damit herzlich willkommen zu Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Ich begrüße an meiner Seite Kevin Barth und frage dich, wo warst du beim letzten Finale von Max Hopp?
Oktober 2019 gegen den Kollegen, der auf der vergangenen Wochenende, Harry Ward, müsste das gewesen sein. Wo war ich da? Oktober 2019. Boah, das kann ich dir gar nicht so genau mehr sagen. Ich meine, dass da die Players Championship Turniere noch an Wochenenden stattgefunden haben, dass das ein Turnier war, das im Vorfeld des World Grand Prix auch stattgefunden hat. Aber beim besten Willen muss ich passen.
Wäre nur lustig gewesen. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe es gesehen live, zumindest das Finale. Also wir waren schon in der Livestream-Ära, aber das wollte ich irgendwie hier unterbringen. Ja, mein Name auch, Moritz Kethner, begrüßt euch am Mikro, aber das wisst ihr im Zweifel. Wir können euch begrüßen auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt oder jetzt gerade im Live-Bild auf YouTube. Und natürlich freuen wir uns über jegliche Unterstützung bei Patreon zum Beispiel. Auch der Hinweis immer da gerne in der Folgenbeschreibung einmal reinschauen. Ja, aber Players Championships, das ist so ein bisschen der Aufgalopp für diese Folge Nummer 13 und 14. Bisschen Roundup von der Challenge Tour und wir haben natürlich auch das wöchentliche Geschehen von der Premier League sowie Dart aus aller Welt im Gepäck schon mal reingeworfen, Stichwort World Cup und Trinidad und Tobago ist nicht das einzige neue Land, da gibt es auch aus Asien frohe Kunde, müssen aber leider mit einer traurigen Nachricht anfangen, haben es vielleicht auch einige jetzt im Laufe der Woche schon mitbekommen, Ralf Rademacher ist verstorben, kennen viele als den Mann hinter McDart, also einem der größten Dart-Shops, Online-Dart-Händler und der, glaube ich, auch in den 2000ern sehr viel in Richtung Exhibitions gemacht hat, also auch den Dartsport da in Deutschland vorangebracht hat, noch bevor es da irgendwie gewachsene Strukturen rund um PDC und so weiter gab, aber ich kann jetzt auch zumindest keinen Nachruf in dem Sinne, habe ihn persönlich nicht gekannt, glaube ich, Kevin geht es ähnlich, aber ein Name, der irgendwie schon auch immer gefallen ist in dieser frühen Zeit.
Ja, natürlich. Also sicherlich auch einer, der bei uns im Daten.de Forum über die Jahre, glaube ich, auch mal mehr, mal weniger aktiv war, aber auch einer, der schon da war, als ich 2007 dazugekommen bin, der, wo ich jetzt sicherlich, glaube ich, auch drüber gerade nachgedacht habe, ja, sicher die ersten Dart-Artikel, wenn ich dann mal selber gespielt habe oder meinem Vater was gekauft habe, dann war das bei McDart. Das kann ich mich schon dran erinnern. Also definitiv eine Institution. Und du hast Exhibitions angesprochen, bevor das ganze Dart-Gala hieß, in deutlich kleinerem Rahmen, wo die Stars vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zum Anfassen waren. Da war Ralf Rademacher, Radi, wie ihn viele nennen, glaube ich, auch einer derer, die da vorangegangen sind und dann auch bei sich in Benolpe im Sauerland, die Leute dann in die Stadthalle geholt hat, eben bis zu Phil Taylor und Raymond van Barneveld, wo es, glaube ich, auch mal eine WDR-Dokumentation dann darüber gegeben hat, als Taylor dann auch nochmal, glaube ich, in seinen letzten Karrierejahren nochmal dort war und sich Leute dafür qualifizieren konnten, auch, glaube ich, ein Leck gegen ihn zu spielen. Das waren dann auch Veranstaltungen, die über McDart und damit über Ralf Rademacher gegangen sind. Also ja, definitiv einer derer, die in Deutschland, so was ich jetzt gelesen habe, ab Ende der 90er aus einer kleinen Idee, aus der Wohnung von zu Hause raus, dann sowas haben entstehen lassen, was mittlerweile sicherlich einer der Marktführer dann auch ist in einem Geschäft, wo ja immer mehr Leute sagen, oh, ich könnte doch mal einen Dartshop aufmachen. Ich glaube, wenn wir darüber reden, dass Max Hopp vielen Dartspielern heute den Weg bereitet hat, die jetzt in Deutschland auch Profis sind, dann hat Ralf Rademacher das vielleicht in gewisser Weise auch in diesem Handelsbereich getan und mit dem Online-Shop dann also definitiv Maßstäbe gesetzt.
Also definitiv ein Name, der Spuren hinterlassen hat und ja, auch ein Wegbereiter für den Dartsport in Deutschland war, so wie er sich dann in den letzten 20 Jahren dann auch unter unserer Beobachtung entwickeln durfte oder der auch bis zuletzt aktiv war. Ja, das wollten wir auf jeden Fall hier mit hineinnehmen. Jetzt natürlich der harte Bruch, irgendwie ins Sportliche hineinzukommen, aber wir waren von der PDC aus in Deutschland unterwegs, in Hildesheim, hatten das Challenge-Tour-Wochenende und dann eben zwei Players Championships, die gespielt wurden, haben dort auch einen ja, sehr großen deutschen Erfolg, den ich ja schon anmoderiert habe, gehen das Ding aber natürlich etwas chronologisch durch mit der 13. Players Championship, die dann am Montag gespielt wurde und haben dort einen Mann, der erstmals sich zum Sieger küren konnte. Kevin Dutz ist der Name, auch irgendwie ewiger Halbfinalist, dieses Jahr, auch letztes Jahr gefühlt schon. Und Kevin, glaube, kann man sagen, fällig für einen Titel.
Definitiv hat sich angekündigt, hat, glaube ich, dann das dritte oder vierte Halbfinale nacheinander auch dann mit diesem Turnier erreicht und war einfach mal dran, hat es einfach dann auch mal geschafft, jetzt, nachdem man ihn eigentlich nur mit der ein oder anderen guten Story bei Weltmeisterschaften verknüpft hat, dann jetzt immer mehr das auch in andere Bereiche zu tragen und auf dem Floor auch immer besser und immer konstanter zu werden. Und ja, es haben auch einige große Namen gefehlt in dieser Woche, so wie eigentlich öfter, aber bei einem Block in Deutschland ist das noch verbreiteter. Also da werden dann die Absagen auch oft zweistellig. Das muss man, glaube ich, immer auch in eine gewisse Relation setzen. Andererseits ist Kevin Dutz halt doch auch einer, der, bei dem ich schon auch denke, dass es auch mit ein paar Topstars mehr weit gegangen wäre auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, es ist etwas, was wichtig und richtig ist, dass er da jetzt auch mal den ersten Titel holt und mit Lou Guthaus jemanden schlägt, der uns natürlich auch bekannt ist, für den es Siege gab gegen Doby und Ratajski, der aber auch sein drittes Finale verloren hat. Also Muthaus ist dann derjenige, der vielleicht dann als nächstes dran wäre. Aber Dutz hat Muthaus eben 8:5 geschlagen, hat ansonsten Kim Halbrechts und Germaine Wathimena unter anderem bezwungen, hat da knapp 106 und dann auch nochmal 107 gespielt. Im Endspiel war es eine 100,61. Im Endspiel zweimal 11 Darts gespielt, einmal 12 Darts mit dabei, hat einen 1:3 Rückstand gegen Wodehouse aufgeholt und wohl das entscheidende Break mit einem 105er Finish zum 6:4 dann gelandet und danach auch noch die 128 zugemacht. Also hat sich das definitiv an diesem Tag auch mit starken Leistungen verdient. Also das war jetzt kein glücklicher Turniersieg für Hawkeye.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch über das Jahr hinweg gesehen, wenn man sich das anschaut, spielt ein Schnitt von 97 Punkten. Das ist ja tief drin in der Top 10, auch vom allgemeinen Leistungsniveau her und hat sich deswegen ja, wie gesagt, auch schon angekündigt. Ist natürlich bitter tendenziell für jemanden wie Dutz, dass es auf der Bühne auch gegen die großen Namen gut läuft und er aber dann plötzlich, wenn es um World Matchplay, World Grand Prix geht, da muss er eben diesen Weg jetzt gehen und das auch jetzt zu schaffen. Und du hast die Leistung jetzt angesprochen, 106, 107, 99, 101, da ab dem Achtelfinale aufgeboten. Da kommt schon was auf uns zu und da kommt natürlich dann auch was auf uns zu, wenn wir in Richtung ja, World Matchplay und so weiter denken. Auch ein Mann für dich, glaube ich, der ja, Top 32 sowieso, aber von dem Grundniveau her auch in höhere Gefilde langsam schielen kann.
Ja, das kann sicherlich eine Geschichte werden, wie sie Wathimena auch schon geschrieben hat in den letzten 2 bis 3 Jahren. Und sicherlich Wie es Dirk auch schon gemacht hat, ja, ist dann natürlich die Frage, ob wir über mehr reden als Top 20, Top 16. Aber es ist mal wieder ein Niederländer, der sich anschickt, richtig, richtig gut zu spielen und den beim World Matchplay zum Beispiel sicherlich keiner von den Gesetzten in der ersten Runde ziehen will.
Passt auch noch am nächsten Tag, 28. Geburtstag gehabt. Also
Ja,
da
ja.
war dann auch noch das Glück auf seiner Seite. Sonst hast du ja auch die Absagen schon angesprochen, was man jetzt bei diesem Final-Line-Up auch nicht unbedingt sehen würde. Das sind ja wirklich Namen, die auf der Pro Tour da regelmäßig top sind. Aber klar, ich glaube, Anfang des Tages einmal reinguckt, da waren wir schon bei 15 Stück, die da abgesagt haben. Die skurrilste Absage, das wollte ich einfach irgendwie mit unterbringen, die kam von Bradley Brooks, der quasi am Flughafen stand, aber nicht mit durfte, weil sein Pass nicht mehr länger als 6 Monate gültig war. Das war dann auch sehr bitter. Ich habe erst auch schon wieder gedacht, und gerade weil du hier bist, Thema Professionalität und so weiter, aber es schien wirklich so, dass der Pass halt noch gültig war, aber weil er vor mehr als 10 Jahren irgendwie ausgestellt war, fordern dann manche beim Grenzübertritt oder das eine allgemeine, ja, Anforderung ist, wenn man von Großbritannien nach Deutschland fliegt, länger als oder älter als 10 Jahre darf der Pass nicht sein. Ja, das hat er dann. Buchung war durch, alles war durch, aber bekommt er dann am Flughafen mit. Und auch natürlich bitter, weil das ja für so jemanden auch ein Turnier ist, gerade wegen der vielen Absagen, wo es
Ja,
dann schon auch
absolut.
um Funde geht, die für sowas wie einen Tourcard-Erhalt reichen können, weil, wenn ich jetzt mal Namen nenne, Mike Keuvenhoven im Halbfinale, Rob Owen, Dragos
Absolut.
Labanauskas im Viertelfinale, da sind Spieler natürlich jetzt auch saftig ins WM-Rennen eingestiegen.
Ja.
Das konnte man von den Deutschen an dem Tag nicht behaupten, Kevin.
Nee, aber von einem Österreicher ja dann schon. Menzo Suljovic,
Jetzt hast du
der
mir das versaut, aber
tatsächlich.
ja.
Wo
Den wollte
wolltest du
ich.
denn hin?
Naja, hätte auch einen kurzen Schwank zu den Deutschen genommen, aber Sojovic steht bei mir direkt darunter. Deswegen bitte, der hat ja wirklich die Kohlen aus dem Feuer geholt aus deutschsprachiger Sicht.
Halbfinale erreicht, unter anderem Nils Sonnefeld geschlagen mit einem 12-Darter im Decider. 102er Average gegen Richie Edhouse im Achtelfinale. Dann das Duell mit Labanauskas, wo er bei 4-4 138 checkt und danach ein 13-Darter spielt. Ja, im Halbfinale gegen Woodhouse war dann, glaube ich, so ein bisschen die Luft raus. Aber es ist nicht das erste Mal gewesen in diesem Jahr, dass Mensur gut spielt. Und jetzt war dann halt auch mal der Weg vielleicht ein bisschen freier. Andererseits musste er da, glaube ich, auch schon entsprechende Leistungen in gewissen Momenten dann auch bringen. Also in Sonnefeld schlägst du nicht einfach so.
Ey, und das ist ja vor allem bei Menzo aktuell so stabil, dass der rutscht eigentlich kaum unter die 90er-Marke, es sei denn, es ist halt dieses letzte Spiel. Das passiert ja ihm am nächsten Tag, zu viel vorwegzunehmen, aber da schafft er nochmal mit dem Viertelfinale einen ähnlichen Run. Beide Male stürzt er dann im letzten Spiel auf einen Ende 70er Average ab. Gut, dann ist halt irgendwann die Luft auch mal raus, aber ja, die Art und Weise, wie jetzt auch Menzo so einen ganzen Tag über so den lockeren Anfang Mitte 90er durchspielen kann. Sicherlich auch hier und da das Glück auf seiner Seite. Ich glaube, ja, ich überlege gerade, gegen Woodhouse letzte Woche hatte ich auch irgendwie so ein Spiel, da darf er dann auch Matchstarts überleben und irgendwann in siebter Runde den Decider gewinnen, wo Woodhouse eigentlich weit enteilt war, wo dann vielleicht auch mal der langsame Spielrhythmus wieder zugute kommt. Aber tja, Mensur ist noch lange nicht durch. Das kann man wohl
Na,
festhalten.
interessant, wie er da immer wieder Momente setzt und dieses Jahr sicherlich so konstant wie lange nicht auf dem Floor, könnte man sagen.
Ja. Das würden sich auch die Deutschen wünschen. Jetzt habe ich eine Überleitung wieder gefunden. Ja.
Sehr gut.
Nico Springer und Martin Schindler, das sind die beiden in Runde 3, würde ich auch sagen. In Ordnung, ordentlich gespielt beide. Besonders bei Martin Schindler muss man ja sagen, viermal in Folge ohne Preisgeld. Da war das dann jetzt schon, ja, auch was in gewissen Momenten da war, ein Schritt nach vorne wieder.
Ja, schon. Also gegen Samuel Price durchgekämpft, aber auch das entscheidende Momentum für sich dann gehabt mit 2:14 Datern, wo er die Partie dann in seine Richtung bringt. Ich finde, ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Christo Reyes mit einem 97er Average in der zweiten Runde, der ja auch alles andere als Laufkundschaft ist, das wissen wir. Ja,
Auch
und
Klatsch
dann,
gecheckt, ne? Also die 170,
ja.
die er mittendrin mitnehmen darf. Und da hat Christo Rehe schon ziemlich Kopfschütteln gehabt und im letzten Leck sind es dann ja auch nochmal 120 Punkte eiskalt und Reyes kommt nicht mehr dran. Also da hat man dem Spanier angemerkt, dass der ja eigentlich auch leistungstechnisch aktuell durchaus in Richtung Halbfinale, Finale denken müsste, mal bei so einem Event. Aber ja, das nur kurz
Ich meine,
erwähnt, weil das mal ein Ausschnitt aus dem Stream war,
ja, als
den ich
Gegenteil ist
verfolgen
natürlich dann
konnte.
gegen Chisnell passiert, wo er herausragend mit 11 Darts beginnt und dann aber auf die Doppel überhaupt nicht mehr stattfindet und mit 1:6 baden geht und man sich dann halt auch denkt, ja, puh, also es ist dann schon noch sehr wechselhaft, aber es ist mal wieder eine dritte Runde. Da muss man ja auch kleine Brötchen backen, nachdem man letztens mit dem Viertelfinale auf der European Tour schon den Schritt in die richtige Richtung gewittert hat auf dem Floor, scheint das alles nochmal deutlich schwergängiger zu sein. Und bei Nico Springer, der hat ordentlich gespielt, einmal sogar auch über 101, glaube ich, in der zweiten Runde. Im dritten Spiel muss er dann von Anfang an im Break hinterherlaufen und scheidet aus mit, was war das? 94, 95. Also gegen auch einen Niederländer, bei dem man dann auch denkt, ja, puh, also gegen den muss man nicht verlieren, aber der hat das gut gemacht, so insgesamt. Und dann nimmt man halt auch die dritte Runde so insgesamt ist das schon okay. Ich meine, wenn wir gleich auf die Gesamtbilanz vielleicht gucken am Ende der beiden Turniere, wie es gerade ist, dann finde ich, muss man dann schon wieder Abstriche machen, aber für den Moment war es, glaube ich, in Ordnung. Aber es waren halt die beiden einzigen, ne? 15 andere Deutsche sind nicht weiter als maximal die zweite Runde gekommen. 6 Deutsche in der zweiten Runde gestanden. Der konstante Arno Merk, der dieses Mal Scott Williams geschlagen hat, 100, was? 148 lese ich hier. Gecheckt, hat dann gegen Connor Scutt einen Matchstart, den er nicht nutzt. Daniel Klose hat wiederum Matchstarts überstanden von Charlie Manby und dann 100 gecheckt und dann in der nächsten Runde gegen Willie O'Connor über die volle Distanz verloren. Ich meine, bei Daniel, der kann das ja nehmen, wie es kommt. Er ist halt Nachrücker, er ist da nicht drauf angewiesen. Pascal Ruprecht, nachdem er zuletzt gefehlt hat, hat er gegen Martijn Drácht sich durchsetzen können und dann aber verloren knapp gegen Thibaut Tricol. Kai Gotthardt hat Ricardo Petrescu geschlagen im deutschen Duell und dann eine klare Niederlage gegen Bo Greaves kassiert. Max Czerwinski hat sich dagegen einen Nachrücker behauptet, dessen Namen ich auch so noch nie so richtig wahrgenommen habe. Knapper Sieg, 2:13 Data waren da dabei, hat gegen Tom Sykes aber dann zu viel liegen lassen am Anfang. Leon Weber habe ich noch mit einem souveränen Auftaktsieg und dann hat er gegen Gilding eine 5:3-Führung, die er nicht ins Ziel kriegt. Das sind die Sieger gewesen. Und bei den Erstrundenniederlagen, Max Hopp, Erstrundenniederlage, überraschend, nachdem er in letzter Zeit sehr souverän war in diesem Bereich. Gabriel Clemens verloren in der ersten Runde. Lukas Wenig, Dominik Grülich hat ein 5:3 verspielt. Wir müssen und können jetzt, glaube ich, nicht alle erwähnen, aber das sind so die größten Schlaglichter, die ich jetzt so mitnehmen würde aus diesem deutschen Turnier.
Genau, ich hatte auch so Ruprecht, Czerwinski mir so ein bisschen für Runde 2 notiert, weil eben Ruprecht jetzt mal wieder am Start war und auch Czerwinski, muss man ja wirklich sagen, zu einer gewissen Form auch wiederfindet. Das ist ja auch schön zu sehen, dass er ja insbesondere so um den Jahreswechsel Richtung Jahresende, aber auch der Start in die Saison, das war alles sehr holprig und dann kam plötzlich auch dieser eine Qualifier, wo er wirklich dreimal hintereinander auch mal über 90 spielen kann und Ja, vielleicht auch jetzt schon in dem Wissen, jo, die Tourkarte, die werde ich nicht halten, aber ich versuche einfach nochmal das Beste draus zu machen. Das scheint ja wirklich, und ja, wenn du dann eben auch in einem schlechten Spiel nochmal 2-13 Data hinten raus findest, dann
Ja.
spricht das auch für ein gutes Mindset. Ja, Jorik Hofgen spielt aktuell immer irgendwie so gut, dass er verliert. Also, wenn der Gegner schlecht ist, spielt er 80, wenn der Gegner gut ist, spielt er 95 und geht raus. Das ist irgendwie auch, ja, mag Zufall sein, ist aber auch vor allem
Neuner
einfach bitter.
kassiert.
Bei wem
Ja,
bist du?
bei Jorik.
Aber jetzt nicht im Players
Neuner
Championship 13.
verpasst.
Ach so, ja, genau, gegen und von
Entschuldigung.
einem Gaslek verloren, ne? Also genau deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben, weil das so das Prime Example war, so, ja, da ist dann so ein Leck, wo natürlich David Sharp in 15 Darts bei eigenem Anwurf den Sack zumacht, wo er dann eben nach den drei verpassten auf Doppel-12 den drei zusätzlichen nicht mehr wieder rankommt und kriegt im nächsten Leck auch noch die 160 um die Ohren, wo er auf 40 steht. Das sind halt dann so Momente, wo man dann denkt, ja, hat er sich eigentlich jetzt von diesem Nackenschlag erholt, steht zumindest nach 15 Darts auf dem Doppel und fängt sich die 160. Sharp checkt dann auch noch 102 natürlich im letzten Leck. Also ja, einfach die Hoffnung, dass, glaube ich, er das auch so verbucht und sagt, ja, gut, dann hat halt mein Gegner jetzt 3x15 hintereinander gespielt und Dinge getan, die er sonst nicht tun würde. Ich glaube, wenn er da so dran bleibt mit dem Niveau, dann können wir uns eigentlich schon noch auf was freuen. Das
Ja.
denke ich schon. Ansonsten hatte ich mir noch Rusty aufgeschrieben, der gegen Cord Dekker 5 zu 6 verliert, auch da durchaus sich gut reingekämpft hat, aber ja, die Seite dann auch in 15 Darts gebreakt wird nochmal. Von daher da ja ein sehr gemischtes Bild, was wir von den deutschsprachigen Startern hatten. Sonst hatte ich noch Joe Cullen mir aufgeschrieben, weil du ja letzte Woche nicht da warst und wir so ein bisschen gesagt haben, ja, der hat ja wieder gesagt, ja, ich habe nicht genug reingesteckt an Arbeit und das liebst du ja. Aber er hat gesagt, er würde die Dinge richtig stellen und hat es getan diese Woche. Also in Players Championship 14 dann noch viel mehr, hat er auch zweimal über 100 gespielt im Average. Hier musste er einen 119er Schnitt von Andrew Gilding schlucken. Auch wow. Und wir hatten noch einen neuen Data von Dirk van Duivenbode, der dann ein perfektes Beispiel ist für, warum geht es für den eigentlich nicht Richtung Titel. Das Niveau hat er eigentlich im Moment. Aber ja, da funktioniert das über ein ganzes Turnier auch nicht. Wie du sonst aus dieser Players Championship nichts mehr hast, dann können wir
Nee.
in die deutsche Glückseligkeit, würde ich fast sagen, von Players Championship 14 springen, sei kurz erwähnt, der Sieger ist natürlich Wessel Naimann, über den wir gleich sprechen, aber ich denke, es bietet sich an, vor allem über Max Hopp zu sprechen, der ja das erste Finale, du hast es skizziert, seit 2019 erreicht hat. Letzte Woche hatte ich ja schon in der News den Hauptact aufgemacht mit Viertelfinale bei Naimann-Sieg und weil ich da dachte, okay, das ist schon mal ein richtig großer Schritt gewesen, aber ist jetzt ja, mit diesem Finale nochmal einen Schritt weitergehen und bestätigt damit ja auch das, was sich jetzt über Monate, muss man sagen, aufgebaut hat.
Es ist sehr, sehr konstant, was er da macht. Auch hier bis auf das Halbfinale sehr konstant zwischen 92 und 98 gespielt. Und ja, da hat man darauf gewartet und gedacht, da wird irgendwann werden da auch mal die Ergebnisse kommen. Und jetzt darf er, jetzt kann er gerade auch ernten. Und was habe ich mir notiert? Damon Hatter geschlagen. 122er Finish gespielt gegen Rob Cross, gewinnt er klar, ist der bessere Spieler gegen Joe Hunt, genau, da hat er 140 ausgemacht und die 121, die ja
Die war noch mal
2019 schon so etwas wie
eisekalt.
der Signature Shot gewesen ist. Und dann Tom Bissell im Halbfinale, gegen den er ja letzte Woche rausgegangen war, im Viertelfinale müsste das auch sogar gewesen sein.
Genau.
Und da hat er dann Revanche genommen, unter anderem mit 12 Darts mit dabei gehabt und zum Schluss 110 auch zugemacht, nachdem die ersten Matchstarts nicht gefallen waren, sich da gut rehabilitiert. Das hat vielleicht den Schnitt dann auch nochmal unter die 90 gebracht. Ja, und im Endspiel, Naimann ist Naimann, es geht schon. Unglücklich los für Max. Erstes Leck gleich 61 überworfen und dann die Doppel-14 war nicht sein Freund. 96, 121 nicht gemacht. Am Ende geht er damit 1:8 gegen Neiman raus, der im Finale sein bestes Spiel macht mit 104,62. 88 macht er zu, 84 und 100. 40, zum Schluss dann nochmal 13 und 15, da hat es gespielt. Also Neiman ist momentan einfach brutal konstant und hat halt auch noch den Vorteil, dass er jetzt in so einer Woche dann halt einfach auch einige der besten Spieler nicht dabei sind. Aber er hat einfach immer ein bestimmtes Niveau und in jedem Players Championship Block weißt du, da wird mal der Moment kommen, wo er dann halt da ist und dann spielt er halt einfach auch besser als der Rest und hat jetzt schon 5 Floor-Titel und einen European Tour-Titel in diesem Jahr geholt und das im Mai. Also da kann man nur den Hut ziehen und ja, wenn der jetzt im TV wieder anfängt, früh rauszugehen, also dann ist das echt das größte Rätsel seit Ian White oder so, aber der war ja da auch schon Mitte 40, also Wessel Neiman könnte man ja auch durchaus zugestehen, dass da irgendwann mal die Lernkurve ausgefahren ist.
Jetzt muss ich überlegen, bei wem ich wieder einsteige, weil ich bin beim Hüteziehen ehrlicherweise noch bei Max Hopp ziemlich hängen geblieben, weil ist natürlich jetzt
Sorry.
auch 10.000, ja, ist natürlich jetzt auch 10.000 Pfund Stand jetzt im Bereich World Grand Prix. Wir reden plötzlich nicht darüber, Tourcard erhalten und WM-Quali und auf dem Floor Hausaufgaben machen, sondern wir reden davon, dass, ja, wenn jetzt vielleicht auch noch die ein oder andere European Tour Quali funktionieren sollte, dass das Richtung World Grand Prix sogar etwas gibt, wo natürlich auch so die Frage ist, weil ich glaube, ist vielleicht jetzt auch so, ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ich höre jetzt auch nicht mehr so viel oder vielleicht wird das auch in der heutigen Social Media Welt nicht mehr so ausgeschlachtet oder wird von den Leuten auch gar nicht mehr so wahrgenommen, dass man irgendwie so eine Aussage wie ich werde Weltmeister und so weiter braucht, sondern er macht halt einfach sein Ding und hat auch mittlerweile seine Erfahrung von 10, 15 Jahren, weiß auch schon mal, ja, wie das auf einen wieder zurückkommt, wenn man solche Aussagen tätigt. Und ich habe so das Gefühl, das Hopp macht gerade so sein Ding. Und wenn da jetzt World Grand Prix bei rauskommt, dann ist das so. Wenn nicht, dann nicht. Aber er ist halt Darts-Profi und es ist nicht mehr, dass man jetzt so das Riesige erwarten muss. Und das, glaube ich, tut der Sache auch ganz gut, oder?
Hat die richtige Einstellung, er hat die richtige Mischung, vielleicht auch das richtige, weiß ich nicht, Rezept gefunden, um all das, was er da tut, zu verpacken, weil er ja schon auch jemand ist, der gerne auch Botschafter ist, der gerne Produkte verkauft. Mögen sie noch so abwegig sein, da haben wir ja alle möglichen Dinge in der Vergangenheit schon erlebt, der auch gerne auf Bühnen ist und gerne sagt, boah, heute habe ich bei einer Exhibition Luke Humphreys geschlagen und man denkt sich, ist doch nur eine Exhibition. Aber auf der anderen Seite ist auch diese eine gewisse Ernsthaftigkeit dann da und dieses, ja, das gehört genauso zu meinem Job. Ich bin jetzt wieder in einer Position, in der ich lange nicht war. Und ja, auch bei den Floor-Turnieren, die ja bei vielen, vielen Deutschen ein großes Problem sind, da legt Max eine hohe Professionalität an den Tag. Also da ist, glaube ich, vieles durchdacht, von wann bin ich vor Ort, über wie mache ich was, weil nur so kannst du, glaube ich, diese Konstanz dann auch haben und diese Art und Weise dann rüberbringen, weil schlechte Spiele sind ja da gerade wirklich selten und das, ja, die Erinnerung an diese komische UK Open-Geschichte, wo er sich da bei 132 Rest runterspielt auf 7 Rest, das ist eigentlich fast schon wieder verblasst, weil er jetzt hier nachgelegt hat und weil er dann auch mal in der Lage war, die Gunst der Stunde zu nutzen und so einen Run dann auch zu ziehen. Und da sollte der Blick dann jetzt auch eher nach oben als nach unten gehen. Es gibt nichts zu verteidigen und jetzt kann man ja mal gucken, wohin die Reise geht. Und es ist halt auch Wahnsinn, wenn man sich anguckt, die Zahl der Siege, gewonnene Matches bei Players Championship Turnieren. Max Hopp, bester Deutscher mit 27 Match-Siegen. Und der nächste Deutsche ist dann, war es Nico Springer, auf jeden Fall glaube ich auch Gabriel Clemens mit 15. Also der ist da schon eindeutig ganz weit vorne in dieser Kategorie. Gibt nur drei Deutsche mit Clemens, mit Springer, mit wenig, die überhaupt jetzt bei 14 Players Championship Turnieren auf mindestens 14 Siege, also dieser eine Sieg pro Turnier kommen. Alle anderen liegen darunter. Und das ist schon echt eine Ansage, dass Max da doppelt so viel, also im Schnitt pro Turnier eigentlich zwei Spiele gewinnt und jetzt halt auch mal wirklich geerntet hat, wie ich es schon gesagt habe. Erst das Viertelfinale geholt und dann aber halt auch nochmal weitergemacht. Und ja, gegen Wessel Naiman kann man verlieren. Alles in Ordnung aus meiner Sicht.
Ja, und weil ich es ja auch mal skizziert hatte, das ist ja auch das, was Leistungsniveau, nicht zu viel auf Averages schauen, aber es gibt ein gewisses Niveau wieder. Und wenn da bei Max Hopp aktuell eine 94 für das Jahr steht, das ist das, was er 2019 nicht mal mehr gespielt hat. Und das war gerade zwei Titel 2018 gewonnen und so die Phase beim World Matchplay Dave Chisnall geschlagen und fast ins Viertelfinale durchgegangen. Das war ja eigentlich nochmal die Hochphase, bevor es dann so ab 2020 runterging. Und selbst in dieser Phase hat er auf dem Floor nicht so gut gespielt. Das nochmal so zur Einordnung, ohne da jetzt, glaube ich, da müssen wir jetzt nicht für die TV-Turniere die Riesen. Vorstellung uns machen und glaube, tut auch Max ganz gut, wenn er das selber auch nicht tut, aber ja, es funktioniert einfach aktuell viel, das kann man definitiv so sagen, sonst bei Wessel
Und ich
Naiman,
glaube,
ja.
ich hab das völlig falsch gesagt am Anfang. 18
Achso.
gegen Ward, also das gegen Harry Ward,
Ich
das
war auch
war
mit dem Turnier vor
2018,
dem
wo er
World Grand Prix, genau,
ja,
das.
das war alles 18. Das war, habe ich einen tollen Einstieg, einen tollen falschen Einstieg vorhin in dem Podcast geliefert. Ich könnte
Ich
jetzt
war mir
gerade
bei
gar nicht
Oktober aber
sagen.
nicht sicher, deswegen wollte ich dich nicht korrigieren, weil du plötzlich so gesagt hast, ja, es war ja im Oktober. Ich so, okay. Aber es war das
Gegen
Turnier
wen?
vor dem World Grand Prix, was er gegen Madas Rasma, glaube ich, im Finale 2018 gewonnen hat. Aber die Überleitung zu Harry Ward hatte ich eigentlich erst später vorgesehen. Aber naja.
Aber er hat doch gegen Ward auch mal ein Finale gespielt.
Das wäre es ja genau gewesen, ne? Also genau, das war
Siehst du, da,
2019.
dann war das nicht falsch. Dann war das nicht,
Ob es im
okay, der
Oktober war,
Monat,
wüsste ich auch nicht.
okay, ja, okay. Ja, dann habe ich doch nicht ganz so viel Blödsinn erzählt. Entschuldigung, ja, dann war der Blödsinn vom Blödsinn. Na, egal.
Dann sage ich es auch jetzt, da hat Harry Ward auch 68 zum Sieg gecheckt, als Max auf 36 stand. Das hat auch geschmerzt. Im letzten Dart auch auf Doppel 16. So ganz entspannt für den ersten Titel. Und am Ende des Jahres gibt Ward, glaube ich, seine Tourkarte ja ab. Weil das dann doch nicht so ganz mit der Tour irgendwie gepasst hat oder ja.
Ja, Max, stehen jetzt natürlich die Türen offen. Also wäre natürlich schon schön, klar, wenn da dieses Jahr noch das ein oder andere kommt. Ich meine, er ist ja jetzt, glaube ich, dann auch unter den Top 10
Ja.
bei den Players Championship Finals drin. Also das
Die
sind
sind
alles,
gebucht.
ja.
Das ist auf jeden Fall der Fall, ja. Über den Finalgegner oder den Sieger hätte ich trotzdem auch noch ein, zwei Worte eingestreut. Also Wessel Naiman, der ist wirklich auf dem Weg zur besten Floorsaison aller Zeiten. Das muss man festhalten. Also, dass überhaupt ein Spieler mal in einem Jahr auf dem Floor 100.000 einspielt, das ist eigentlich immer so eine Grenze gewesen, über die, glaube ich, ein oder zwei Spiele überhaupt jemals drüber gekommen sind. Das war zuletzt so Stephen Bunting, Chris Doby, die irgendwie immer in einem Finale zu finden waren. Gervin Price mal ein Jahr. Und wir reden jetzt darüber, dass Naiman bei fast 100.000 oder ziemlich genau 100.000 steht und wir haben nicht mal mehr die halbe Saison gespielt. Und ja, auch im Finale gegen Max ist mir das auch aufgefallen. Er zwingt seinen Gegner eigentlich immer dazu, dass derjenige 12 Darter spielen muss, insbesondere gegen die Darts. Das ist immer 13, 14, 15 Darts gehen die Anwürfe dadurch. Ja, aber ich glaube, wir werden über Wessel Naiman noch viel in diesem Jahr sprechen. Mindestens weil noch zwei, drei Titel auf dem Floor dazukommen. Das ist irgendwie
Mein
fast in Stein gemeißelt.
Alleine die Tatsache, dass ein Michael van Gerwen ja hier auch mitgespielt hat und ich jetzt gar nicht sagen könnte, wo der rausgekommen ist.
Naja, in einem Spiel gegen Mensur Suljovic,
Ja,
um die
stimmt.
Überleitung wieder zu schaffen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Mensur Suljovic im Viertelfinale, nachdem er gleich zum Auftakt Luke Woodhouse geschlagen hat. Und das ist ja Ironie des Schicksals, dass die beiden am Tag vorher gespielt haben und hier dann erste Runde spielen. Und Mensur nimmt Revanche, 143er Finish dabei gehabt. Und dann gab es ein hochklassiges Spiel gegen Van Gerven, wo Mensur sich durchsetzt. Beide dreistellig gespielt. Köyvenhoven hat er geschlagen mit 2x13 in der Schlussphase. Und dann wieder rutscht der Average unter die 80 im Viertelfinale gegen Tom Bissell. Kann 5 Matchstarts, die er trotzdem kriegt, nicht nutzen und scheidet aus. Und Tom Bissell, das ist ja auch konstant, ne? Am Tag davor im Halbfinale hier wieder im Halbfinale gewesen. Guck mal einer an. Also, das kann sich schon sehen lassen und für Mensur natürlich auch wirklich, glaube ich, die beste Woche seit langer, langer Zeit. Und auch er jetzt sehr safe aktuell für Minehead, für das Race zum WM-Generalprobenturnier, was ja noch ein halbes Jahr weg ist, aber er hat da gut vorgebaut.
Ja, das kann man dann auch. Du hast eben Lukas Wenig schon genannt, der hier mit einem Achtelfinale aufwarten kann. Da hat es das direkte deutsche Duell dann ja in Runde 3 gegen Martin Schindler gegeben, in dem sich dann, ja, Wenig, sag ich mal, beide spielen Mitte, Ende 80. War dann durchaus glücklich für Martin, dass er da noch irgendwie einen Weg in die Partie gefunden hat, um dann im Decider sogar 2 Matchstarts zu verpassen, dann hätte es auch für Schindler ins Achtelfinale gehen können. So war es dann für Wenig der Fall, der dann allerdings gegen besagten Tom Bissell auch ja, unter die Räder kam. Aber trotzdem auch Lukas Wenig, ja, zum Anfang der
Übersteht.
Saison irgendwie jedes Turnier auch wenigstens ein Spiel gewonnen, dann ein bisschen off gewesen. Ja, und jetzt mit dem Achtelfinale.
Ja, hatte jetzt schon einen Hänger. Also war jetzt dann aber auch glücklich. Also war jetzt auch kein spielerisches Halleluja. Also gegen Grülich Matchstarts überstanden, gegen Sisselab durchgekämpft und dann dieses Spiel gegen Martin, wo er selber 7 vergibt, dann 2 Matchstarts übersteht und dann noch weiterkommt. Also ich hoffe, das gibt ihm Aufwind, aber spielerisch stabil finde ich ihn jetzt gerade auch nicht. Also
Ich
da bin ich
möchte
mal
zumindest dem
gespannt, wo.
Hallelujahn die 102 im Schnitt gegen Grillich gegenhalten, aber Konstanz ist natürlich die Frage, ne? Wo eine 102 spielst du auch nicht jedes Mal, das ist klar. Ah.
Da muss ich, da habe ich den Wert nicht auf dem Schirm gehabt. Das muss man natürlich in Relation setzen, auf jeden Fall. Achtelfinale ist ein Achtelfinale, nimmt man gerne mit, auf jeden Fall. Und zweitbester Deutscher an diesem Tag gewesen, nach Max Hopp. Und Martin in der dritten Runde gewesen, wir haben es gesagt. Gegen Peter Wright gewonnen. Im entscheidenden Moment ein 13 Darter gespielt. In der zweiten Runde ist ein 12 Darter dabei, wenn er ihn braucht. Das ist wieder stabiler, besser. Aber bei Martin weißt du halt nie. Zumindest zeigt das die Erfahrung aus dieser Saison. Und dann hast du noch 5 Deutsche in der zweiten Runde, allen voran der konstante Arno Merk, der jetzt, glaube ich, schon 11 Spiele dieses Jahr gewonnen hat auf dem Floor und damit der beste Neueinsteiger aus deutscher Sicht dann auch ist, hat dann gegen Mike Köwenhofen die Chance, auch noch mehr draus zu machen bei 5-4, macht aber 68 nicht zu. Gabriel Clemens darf im Decider gegen Ryan Joyce 22 Darts spielen. Und dann eine Decider-Niederlage gegen Joe Hunt. Kein Break in dieser gesamten Partie. Leon Weber souverän gewonnen. Dann einen 9-Darter von Richard Veenstra kassiert und stand selber noch auf 437.
Genau.
Müsste das gewesen sein, ja. Hat da dann am Ende 4-6 verloren und Pascal Rupprecht hat Brandon Dolan geschlagen, glücklich nach 3:5 Rückstand sich da durchgesetzt. Und dann kommt er aber nicht an Keane Barry vorbei. Dann haben wir noch Marvin Kraft, der Jurij Kovkens schlägt und sich nicht zum ersten Mal für ein starkes Spiel nicht belohnt. Dieses Mal Danny Noppert, dann derjenige, der nochmal einen draufsetzt und ich glaube dann im Decider sich das Ganze holt. Ja, das sind dann schon, da waren einige knappe Niederlagen, gerade auch in der zweiten Runde, nicht nur an diesem Tag aus deutscher Sicht mit dabei. Und ansonsten besorgniserregend, Ricardo Petrezko, der sein Auftaktspiel aufgibt. Und dann haben wir noch einen Nico Springer, der einen Whitewash kassiert hat. Dominik Grülich, der Matchstarts vergibt. Gotthard, der Matchstarts nicht nutzt. Zerwinski, der Matchstarts nicht nutzt. Gotthard nach 5:2 Führung noch verloren. Stefan Belmont mal wieder unter 80. Also, der hat wie im letzten Jahr, am Anfang des Jahres, wirklich mal ein, zweimal aufgezeigt und seither wirklich große Probleme. Aber ja, die größten Sorgenfalten, die treiben einem dann Ricardo Petrezko auf die Stirn, weil ein Spiel aufgeben, das ist schon eine andere Qualität von Krise.
Ja, und vor allem, weil wir hier letzte Woche dann auch über das Wurfbild, das konnte man dann ja auch im Stream sehen, dass das Durchschwingen statt nochmal abstoppen, ja, dauerhaft ja auch irgendwo im unteren 80er-Bereich, auch das Wort Datitis macht die Runde und ist möglicherweise da irgendwo mit involviert. Also da kann man natürlich nur alles Gute wünschen und hoffen, eigentlich ja auch überraschend, weil es ja ein Vielspieler ist, ein eigentlich lockerer, wo du ja auch sonst gerne die Kritik vorhältst und sagst, ja, ist alles manchmal auch auf Zufall gebaut und gefühlt nicht so, das und das muss ich noch verbessern. Aber ja, wenn es jetzt um dieses Thema geht, dann wäre es natürlich sehr schwierig, wenn man darauf zu viel noch rumdenken würde. Von daher, ja, muss man mal schauen, wieso die nächsten Wochen da. Können das natürlich jetzt aus der Ferne auch nicht final beurteilen, aber ja, die Besorgnis, die teile ich da durchaus. Tja, sonst so ein bisschen deutsches Gesamtfazit, als ich so die Spiele nochmal durchgegangen bin, habe ich aber gedacht, so ja, eigentlich hätten wir jetzt vorher gesagt, ein deutsches Finale, noch ein Österreich am Halbfinale und so ein bisschen gemischtes in Runde 3 und Achtelfinale, dann hätte ich das sogar fast unterschrieben. Also ich hatte. Als ich so gedacht habe, ich lese schon wieder nur zwei Deutsche in Runde 3 am ersten Tag. Da war schon wieder alles mit negativen Zeichen versehen, aber so im Insgesamten würde ich auch sagen, so gerade in der zweiten Reihe, ja, da ist halt so ein Sieg irgendwie das höchste der Gefühle. Das ist so ein bisschen schade, dass man sich dann denkt, dass da nicht noch ein, zwei mehr kommen. Ja, und Florian Preiß hat mir auch aufgeschrieben, der noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen muss, wo man vielleicht auch früher
Absolut,
drauf
ja.
gehofft hätte, irgendwie rutscht die auf einen Schnitt von 75 ab. Auch im ersten Turnier ist es schnell 0 zu 5 und dann ist es irgendwie ein Riesenberg, den man erklimmen muss. Aber ja, es ist halt
Du
Stück weg,
hast
es sind viele Turniere und weiß gar nicht, ob ich da jetzt so ganz so negativ drauf sehe, wie ich im ersten Instinkt war.
Ich meine, du hast Max, der das wirklich gut macht. Und dann hast du halt immer wieder Leute, die dann mal ein kleines Ausrufezeichen setzen. Es gibt hinter Max momentan niemanden, der wirklich konstant zu seinem Spiel findet. Ich finde, das darf man schon auch sagen.
Ja.
Und da finde ich dann ein Achtelfinale an 2 Tagen von 17 Deutschen. Und dann, glaube ich, was haben wir gehabt? Zweimal, was waren es? 3, 4 Namen an 2 Tagen, die dann über die zweite Runde hinauskommen. Das finde ich schon so im Schnitt und auf alles gesehen schon auch ein bisschen wenig. Und wenn man dann sieht, dass der ein oder andere schon auch mal nah dran war, auch mal einen Sprung in die dritte Runde zu schaffen, dann ist das aus meiner Sicht schon, es ist jetzt nichts anderes als das, was wir sonst in der Saison kriegen. Aber es ist nach wie vor halt einfach auch nicht gut. So, dass da jetzt ein Gabriel Clemens, nachdem es zwischendurch ganz gut aussah, jetzt auch wieder echt struggelt und keine Konstanz reinkriegt. Nico Springer finde ich schon auch bis auf ein, zwei Spiele, die er dann gemacht hat, am ersten Tag, da ist es dann halt ein Auf und ein Ab. Und ich finde gerade bei so Leuten wie Martin, Nico, Gaga und vielleicht auch Lukas Wenig, kann man dann schon nochmal einen anderen Standard ansetzen als bei vielen, vielen anderen, bei denen man entweder weiß, sie sind in ihrem ersten Jahr und es ist eine Lernkurve, und andere Leute, bei denen man halt genauso weiß, okay, das erste Jahr war sehr, sehr schwierig, und sie müssen halt einfach gucken, dass sie irgendwie was ins Laufen kriegen. Also klar, bei 15 deutschen Tourcard-Holdern hast du halt einfach auch viele, die dann eher in diesem mittleren bis unteren Bereich unterwegs sind. Natürlich wäre es aber auch schön, wenn es ein paar mehr geben würde, die dann den Kontakt zu oben halten würden. Und da rede ich jetzt gar nicht von drei Top-10-Spielern oder sowas, aber momentan ist das schon sehr viel Max Hopp und bei allem anderen so extrem tagesformabhängig.
Das kann man, denke ich, so gut zusammenfassen. Ich hatte mir selber aufgeschrieben, dass ich irgendwie über Joe Hunt eine Überleitung zur Challenge Tour hinkriege, der ja hier auch im Viertelfinale war und Marvin hat es in die News geschrieben. Das überrascht einen dann auch gar nicht mehr. Der ist nämlich mittlerweile auch über die Pro Tour schon satt im WM-Rennen drin und das könnte dann auch durchaus auf der Challenge Tour einige freuen, weil dann natürlich da ein WM-Platz frei wird, aber ich glaube, wenn du auch nichts mehr hast zur Players
Nein.
Championship, das wollte ich jetzt auch nicht abwürgen. Aber dann springen wir nochmal die Tage zurück. Man muss ja fast froh sein, dass die Deutschen jetzt nicht titelmäßig es haben so krachen lassen, sonst wäre das ja hier eine Deutschland XXL-Folge gewesen. Aber durchaus insgesamt schon auf großer Breite einige Ergebnisse eingefahren. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Hatten keinen deutschen Sieger. Okay, das ist auch nicht jedes Wochenende zu erwarten, aber hatten durchaus Namen, die ja teilweise erwartbar, aber auch überraschend waren bei der Challenge Tour.
Ich kann auch einmal kurz einen Überblick über die Tage geben, und wenn da noch was übrig bleibt, dann nimmst du das nochmal auf, keine Ahnung. Also nur ein Angebot.
Bitte.
Ich habe jetzt immer den Sieger, den Finalisten und die besten deutschen und deutschsprachigen Runs, die ich dir anbieten könnte. Challenge Tour
Das fangen wir ja
11.
durchaus am Freitag mal an, genau mit
Ja,
Levi
genau.
Frauenfelder und Harry Ward, wo wir jetzt so 1000 Verbindungen schon geknüpft haben.
Ja, gut, Levi Frauenfelder ist natürlich auch eine Geschichte. Henry Coates geschlagen im Endspiel. Erster Titel, den er geholt hat. Davor war er, glaube ich, auch in mehreren Finals auf der Development Tour, aber nicht gewonnen. Ja, da gibt es die Querverbindung, dass seine Schwester mit Rian van Veen liiert ist. Okay, aber ich glaube, der war auch in der Jugendzeit in der Niederlande ein ziemlich, ziemlich guter Spieler. Viertelfinale für Kevin Troppmann in diesem Turnier. Das ist sein bestes Ergebnis bei dieser Serie gewesen. Und ansonsten hatten wir halt dann auch noch letzte 32 für Finn Prokop und Lukas Dahlmann. Die deutsche Bilanz ansonsten ist dann jetzt vielleicht nicht unbedingt in diesem Turnier so gut gewesen, aber Kevin Troppmann hat da, glaube ich, die Fahne hochgehalten. Und Harry Ward von dir angesprochen, das zweite Turnier des Tages gewonnen. Tommy Lishman bezwungen im Endspiel, ebenfalls erster Titel für ihn. Und da war Michael Unterbuchner derjenige, der ins Achtelfinale gekommen ist, aber nicht nur er. Daniel Klose und auch Patrick Tringler aus österreichischer Sicht unter die letzten 16. Letzte 32 für Florian Preiss, für Dragutin Horvat und Marcel Hausotter. Das war der Freitag
Ich glaube, das
aus
sind auch so
deutscher
zwei
Sicht, könnte
Namen,
man
die
sagen.
man gut aufnehmen kann, Hausotter und Tringler, für den Samstag, weil da ging es ja für Patrick Tringler auch nochmal ins Halbfinale. Also das ist auch
Ja.
echt ein Spieler, bei dem es ja wirklich nach verpasster Tourkarte echt erstmal einen Dämpfer gab und der sich dann aber über das letzte Jahr und jetzt insbesondere in diesem Jahr dann wieder zurück kämpft und auch auf der Challenge-Tour ein Halbfinale, boah, das ist kein leichter Schnack mal eben. Und das Gleiche gilt dann auch für das
Ja.
Viertelfinale von Marcel Hausotter, überhaupt dieses Event Nummer 13. Dragutin Horvat, Daniel Klose, Olli Klein, alle unter den letzten 16. Und am Ende ist es ja eigentlich dann auch am Sieger Christopher Wickenden gescheitert, der sich nämlich Roby John Rodriguez, Marcel Walpen geschnappt hat und dann im Viertelfinale auch noch Liam Mendel-Lawrence. Also einmal quasi den gesamten Dachraum hops genommen auf seinem Weg zum Titel. Aber das war dann
Ja.
schon ein Turnier auch in der Breite, muss man sagen. Hut ab, wie viele Namen wir da jetzt reinwerfen können, sind eben nicht nur Klose und Preis mit ihren Titeln, nicht ein Brazo Horvat, von dem wir wissen, dass er auf der Challenge Tour auch Titel gewinnen kann, sondern was da jetzt reingelaufen ist und setzte sich dann ja auch im 14. Turnier fort. Joe Hunt, der sich so langsam Richtung Tourkarte vielleicht auch einstellen kann. Auch hier waren dann Jannis Barkhausen, Robin Beger, Michael Unterbuchner, alle auf dem Weg des Siegers. Also da wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen, wenn nicht der falsche Mann immer irgendwie im Weg war. Aber vor allem Finn Behrens mit einem Halbfinale, auch diesem Jahr top, top unterwegs. Ja, von daher irgendwie, das ist der Tag, den ich am wenigsten verfolgt habe, leider. Und deswegen habe ich da nur den Bericht gelesen, dachte, tak, 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 ein deutscher Name nach dem anderen, der da
Ja, es ist auch
unterkam
ein
und
Turnier.
absolut, ja, Breite.
Es ist auch ein, es sind auch Turniere in Deutschland, ne, wo dann nochmal vielleicht ein paar mehr.
Klar.
Aber es ist schon eine gewisse Breite da. Das finde ich, merkt man dann schon auch, dass da jeder oder dass da viele auch mal ihre Momente haben können. Patrick Dringler ja auch dann einen Matchstart gehabt gegen den späteren Sieger, 116 nicht gecheckt im Decider. Und ja, klar, nachdem man Daniel Klose und Florian Preiß gefeiert hat am Wochenende davor, sind die jetzt eher, ja, eher im Schatten unterwegs gewesen und andere haben mal auf sich aufmerksam gemacht. Das ist vielleicht für die Gesamtkonstellation nicht unbedingt so gut, aber für jeden Einzelnen sicherlich eine schöne Story. In meine Hausotter, da kann ja eigentlich nur der Rückenwind von der European Tour noch irgendwie auch im Kopf dabei gewesen sein.
Ja, das muss man sagen, Daniel Klose und Florian Preiß, die in der Rangliste noch etwas verlieren auf Platz 13 und 14. Dafür steigt Daniel Ayers richtig ein, geht auf Platz 4 hoch, weil er nämlich das letzte Turnier dann am Sonntag gewinnt. Eigentlich auch seit 10 Jahren so ein Name, der immer bei Q-School
Ja.
Challenge Tour auftaucht. Ich bin auch der Meinung, es ist der Sohn von Tony Ayers, der mir jetzt auch noch
Das
irgendwie
kann
erst
sein,
in
dass
den
also
Sinn
to
kommt. Aber will da jetzt auch nichts herbeikonstruieren, nur weil der Nachname gerade zufällig passt. Ja, aber das.
und bis auf Dings, Moment, Joe Hunt, Dings, genau, haben wir nur Premierensieger an diesem Wochenende.
Auch.
Weil Harry Ward hat zwar eine Players Championship gewonnen, aber nie eine Challenge Tour.
Schöner. Ja, das wäre jetzt fast nochmal eine Trivia gewesen, aber. Tja, das
Wie
sind
viele
die.
Finals 5:3 ausgegangen sind an diesem Wochenende?
Sowieso so ein Challenge-Tour-Ergebnis, ja. Auch aber in
Glaube
den
sogar.
späteren Runden noch habe ich irgendwie gefühlt auch sehr viele Spiele, ja.
Ich habe mir aufgeschrieben, das kann auch falsch sein, aber alle 5 Finals sind 5:3 ausgegangen.
Ich liefere es nach. Guck's bitte nach. Aber ich ende das Ganze noch mit dem Namen Jamie van de Weert, weil der mir dann am Sonntag aufgefallen ist, weil ich nochmal so durchs Leaderboard durchgescrollt bin und dachte, jo, der spielt einen 90er-Schnitt übers ganze Wochenende und fährt mit 0 Pfund Preisgeld nach Hause. Das war dann für mich auch nochmal so ein
Boah.
arg böser Moment. Ich glaube wirklich Platz 5 oder so im Leaderboard, für den er sich absolut nichts kaufen kann, am Sonntag dann auch nochmal Matchstarts verpasst. Das, ja. Ist dann schon echt bitter. Das.
Jannis Barkhausen Sonntag noch im Achtelfinale gewesen. Marcel Walpen noch mal eine letzte 32 gehabt. Unterbuchner, Roby John auch letzte 32 mal gespielt. Ansonsten auch Roby natürlich wieder mit einer Saison, die echt nicht gut ist. Auch bei Unterbuchner hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Auch an diesem Wochenende. Aber ich glaube, mit zwei Halbfinals aus deutschsprachiger Sicht, mit zwei oder drei Viertelfinals, die dann auch gab, ist man, glaube ich, insgesamt in der Bilanz gut aufgestellt.
Ja, wo du gerade Marcel Weipen sagst, das ist ein super Abschluss für den Block, weil es dann natürlich auch Richtung World Cup geht und er wirklich um ein Müh damit vor Bruno Stöckli gelandet ist. Von daher da Partner für Stefan Belmont. Werde jetzt die Teams nicht alle nennen, aber das war so eines dieser Rennen, die ganz entscheidend waren. Bei Portugal Camacho an der Seite von De Souza, Justicia für Spanien. Ich glaube, die Italiener Toretta und Castelli waren dabei und ja, bei den Franzosen Thibaut Tricol an der Seite von Nicolas Tillier. Also, da hat sich dann auf der Challenge Tour noch einiges getan. Paul Scheckeli ist mir auch noch aufgefallen, der irgendwie sich in ein Viertelfinale, Halbfinale auch mit einem Sieg gegen Barkhausen, würde ich meinen, ja, genau am letzten Tag durchgewurschtelt hat, der dann auch Richtung World Cup interessant wird. Wäre fast eine super Überleitung für Dart aus aller Welt. Da kommen wir gleich zu, aber wir nehmen nochmal eine kurze Abfahrt Richtung Premier League. Jetzt nicht mehr in aller Tiefe, ist ja auch schon was her. Charmant gelegen vor dem 1. Mai war der Spieltag Nummer 13 in Aberdeen. Ja, wird von Luke Littler gewonnen, der damit die Tabellenführung einheimst und vor allem ja, wieder mal Luke Humphreys mit 6 zu 5 bezwingen kann, der an die Playoffs angeklopft hat, an die Plätze, aber nicht ganz reingekommen ist.
Ja, ist 5-3 vorne Humphreys im Finale. Und dann kommt Littler halt zurück. Unter anderem ein Elfdarter gespielt, um da auszugleichen. Und dann hat man gemerkt, dass das Humphreys ordentlich zu schaffen gemacht hat. Hat nochmal die Chance bei 120 Riss, trifft aber kein Triple, bekommt keinen Matchstart. Ansonsten Littler 105, fast 106 gespielt im ersten Spiel, 98 im zweiten und dann im Endspiel nochmal 104,11, damit zurück an der Tabellenspitze an Clayton vorbeigezogen, gegen Josh Rock gewonnen im Viertelfinale. Was habe ich noch mir aufgeschrieben? Gavin Price, klar mit 6:1 gewonnen. Letzten drei Legs allesamt in der fünften Aufnahme gewonnen und im Finale halt stark zurückgekämpft und ja, sich so mal wieder einen Tagessieg verdient. Natürlich die Playoffs auch schon sicher für ihn. Humphreys hat einen mäßigen Auftritt von Michael van Gerwen bestraft, mit selber 99 gespielt, einen starken Van Veen bezwungen. Das war, glaube ich, im kompletten Spiel kein Leg schlechter als 15 Darts. Humphreys hat einen 160er Finish gespielt, um entscheidend zu breaken. Ja, aber hat dann halt das wieder nicht zu Ende gespielt bekommen im Endspiel und liegt wie Van Veen beide 2 Punkte hinter dem letzten Playoff-Platz und den hält aktuell Michael van Gerwen, der aber ja auch alles andere als stabil daherkommt.
Ja, ich glaube, da könnte sich halt
Van
echt was tun,
Veen,
ne? Also da sieht man, dass das
ja.
B-Game von Gerven aktuell nicht reicht. Kann sich mit ein paar High-Finishes im Spiel halten, aber mehr auch nicht.
Ja.
Und für den wird es in meinen Augen wahrscheinlich noch mal enger als für Gervin Price, der jetzt auch zwar mit einem Sieg nicht ganz viel getan hat, aber 2 Punkte, die am Ende wichtig sein könnten.
Ja, und richtig, Price übersteht Matchstarts von Bunting und Bunting auch in der letzten Woche ja mit vergebenen Matchstarts. Also bei dem gehen langsam die Lichter aus in Richtung Playoffs, aber wenn man das sieht, dann denkt man halt auch, boah, was da noch möglich gewesen wäre. Das sind ja dann 4 Punkte, die
Ja.
mindestens jetzt mal fehlen an dieser Stelle.
Und dann wäre quasi Price 19 zu Bunting 15, ein Rennen von 5 Leuten um 2 Plätze. Das ist jetzt schon spannend genug, aber sehe ich auch so. Das hätte noch
Ja.
mal mehr gegeben. Klar, Josh Rock, der wieder ein gutes Spiel macht. Doppelquote 100%, dreistelliger Average, aber Littler nicht schlagen kann. Von daher, ja, sind das zumindest die Namen Price van Gerven, Humphreys van Veen. Da werden sich 2 Plätze im Zweifel entscheiden. Auch nimmt mich tatsächlich ein bisschen mit, haben wir letzte Woche ja auch schon besprochen. Und jetzt sind es noch 3 Wochen, in denen wir mal gucken wollen, wer das Rennen um die Playoffs macht. Auch das ein Van Veen ja wirklich mit zwei, dreistelligen Averages hier auch sich voll zurückgemeldet hat. Das war ja dann auch auf der Tour sehr durchwachsen bisweilen. Da werden wir mal gucken, was dann am Wochenende auf der European Tour wieder geht. So viel dann mal im Schnelldurchlauf zur Premier League. Wir kommen dann ja auch rund um die Playoffs dann im Detail dazu. Aber jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen Dart aus aller Welt reinschauen, weil dort war natürlich auch wieder einiges abseits der PDC los am Wochenende. Bei der WDF vielleicht kurz notiert, wurde in Budapest in einigen Bronze-Events gespielt. Nehmen wir hier deshalb mit auf, weil es mit Franco Giuliani ein Österreicher geschafft hat, sich zwei Siege zu sichern. Auch ein Carsten Hoffmann hat bei den, gab waren irgendwie auch insgesamt drei, vier Events.
Du darfst
Gab Budapest
mittlerweile
Masters, Danube Masters, ne? Ja.
auch vier Turniere pro Wochenende veranstalten. Das ist eine neue Regelung bei der
Genau.
WDF. Und die Ungarn haben natürlich Interesse daran, so viele Turniere wie möglich bei sich zu Hause stattfinden zu lassen, damit sie ihren Spielern genug Möglichkeiten geben, Punkte für dieses Eastern European Ranking zu sammeln, wo am Ende halt zwei sich darüber qualifizieren. Aber sie haben halt jetzt das Problem, dass da einige Österreicher auch auf diesen Zug aufspringen wollen. Genauso wie es machen ja die Österreicher dieses Jahr auch. Ja, die werden auch mehrere Weltranglistenturniere veranstalten, wo sie dieses Kontingent ausschöpfen und genug dieser Turniere dann auch schon am Donnerstag schon anfangen, um da noch Bronzeturniere zu spielen und dann vielleicht auch die Hoffnung haben, dass an einem Donnerstag vielleicht auch weniger Leute aus anderen Ländern da sind und sich dann jemand die Bronzepunkte holen kann. Also da gibt schon ein gewisses Kalkül, ist jetzt für die Ungarn nicht unbedingt aufgegangen, weil Franco Giuliani halt zum Beispiel sich die beiden Titel geholt hat und aktuell auch für Lakeside qualifiziert wäre.
Über Hoffnung zu Hoffmann. Carsten Hoffmann war auch vor Ort mit dem Finale und Halbfinale. Also, da habe ich dann auch überlegt, ja, ist schon auch ein gewisses Maß an Strategiefindung Richtung Lakeside nötig, weil parallel etwas prominenter besetzt dann Dänemark Open und Masters gespielt wurden, was ja auch zumindest das Open
Paul Krone war
and
dabei.
Gold Event ist. Genau, Paul Krone, der zusammen mit Kilian Hohnstedt im Achtelfinale die deutsche Fahne am besten hochgehalten hat, dann auch bitter für Krone, dass irgendwie ein für mich bislang völlig unbekannter Pat Scurfield mit einem 87er Schnitt dann irgendwie das Spiel seines Lebens macht. Davor und danach spielt er irgendwas um die 70. Von daher hätte es da durchaus weitergehen können. Der nächste Gegner wäre Jarno Bottenberg gewesen, der ins Finale geht und dort dann Mitchell Lawrie unterliegt. Damit hat dann auch Lawrie schon wieder das WM-Ticket sicher, also nach dem Finale bei der letzten WM könnte Mitchell Lawrie dann, aber die Quali stand ja eigentlich nie in Frage, aber ja, auch hier wieder mit einem Gold-Event sich das WM-Ticket gesichert. Gilt auch für Dieter Hetman. 32 Jahre nach dem ersten Titel habe ich nur gelesen, ist sie auch hier noch erfolgreich, also ja,
Türkinnen
Longevity.
haben, wo war das, in Dänemark oder in Ungarn, wo
Ja, doch, war
mehrere
in Dänemark auch. Eigentlich, Mia Gemi war im Halbfinale, im Finale gegen Hetman. Und ich glaube, bei
und
den
hat auch
Mädchen war auch wieder
Jugendtitel
alles bei
in
den Türkinnen
türkischer Hand,
aufgeteilt. Ja,
ja.
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 Ich habe mir die Namen nicht
Das ist schon, da bin
notiert,
ich
wer
sehr
wann.
gespannt. Da gab es auch, war es Serafini, die in einem Spiel alle ihre Legs in der sechsten Aufnahme gewonnen hat, habe ich mal zwischendurch bei der WDF gelesen. Also da kommt schon was. Da bin ich mal sehr
Absolut.
gespannt, wie das da, kenne ich ja auch die Namen von der vom Eurocup Youth 2023 und schön auch, dass die dabei bleiben und anscheinend der Übergang zwischen U18 und weiterem dann auch gelingt. Es gibt ja genug, die du in dieser Schwelle verlierst, aber anscheinend nicht in diesem Fall.
Thema Doppelerfolg bei den Dutch Open und so weiter. Also, das ist schon zumindest bei den Damen mal eine Darts-Nation, die da entstanden ist. Wo wir die Jugend haben: Erik Peterreit, Maximilian Nemeczek, zwei Deutsche, die da jeweils in den Kategorien U18, U23 zumindest im Finale standen. Und dann noch die Silber-Events, die von Scott Robertson und Eileen de Raaf dann noch gewonnen werden. Das war in Dänemark los. Jetzt haben wir auch die Antwort bekommen, ob es Daniel Bauerdijk geschafft hat, das bei Paul Krone in den Kalender richtig einzuplanen. der Hoffnung, dass das ein bisschen schwächer besetzt ist als das, was in England an WDF-Turnieren so unterwegs ist. Antwort ja, aber hat leider nicht zu dem ganz, ganz tiefen Run gereicht, aber zumindest auch ein paar Pünktchen zusammengesammelt. Sonst habe ich noch die Asian Tour hier im Programm. Einmal die Events 9 bis 12, aber ist ja auch eine Riesentour in diesem Jahr. Wieder Doppelsieg Paulo Nebrida, Haruki Muramatsu, der Turnier gewinnt und damit auch an die Spitze der Rangliste geht. Und Aris Quijano, der ein Turnier gewinnt. Aber ja, da hat sich jetzt in der Rangliste nicht das ganz Riesige getan. Nebrida natürlich jetzt in die Top 5 so ein bisschen reingecrashed, aber das sind auch alles Namen, die wir bei der WM schon mal gesehen haben und schon mal wieder sehen könnten. Das gilt aber nicht. Ja,
Genau.
bitte.
Allerdings ist Paul Lim gerade weit weg.
Ja, das stimmt, aber wo er ganz nah dran ist, das ist dann wieder beim World Cup, weil dort hat es
Ah.
zumindest ein paar neue Namen gegeben. Kann man sich so vorstellen, wird ja in, oder zunächst mal muss man sagen, über die Asian Tour Rangliste qualifizieren sich einige schon mal direkt. Also die Top-Nationen, das sind dann namentlich Hongkong, Japan und die Philippinen, die haben eben zwei Top-Spieler, die hoch genug in der Asian Tour sind. Manlok Leung, Long Yen Lee, Motomu Sakai, Haruki Muramatsu, Alexis Toilo, Paulo Nebrida, alles bekannte Namen, die sind schon safe gewesen und dann haben sich eben noch Duos gefunden für den World Cup Qualifier. Das wurde dann in zwei Gruppen gespielt und wer die Gruppe gewonnen hat, war schon durch und dann gab es quasi noch ein Playoff um den letzten Platz. Und ja, du hast jetzt Paul Lim genannt, der wieder mal mit VY Tan antreten wird, aber was jetzt sehr spannend ist, Thailand ist über den Playoff zurück. Ich versuche mich an Sarayut Uamoapa und Suravis Rodman. Beides Namen, die ich selbstverständlich noch nie gehört habe. Aber, und da wird es jetzt spannend, die Mongolei, die hat eine Gruppe gewinnen können. Das hat sich ein bisschen angekündigt. Gansurik Lakhvasuren, der hat ja auch schon ein Asian Tour Event gewonnen in diesem Jahr als erster Mongole. Und dann kommen wir noch zu Altantürk Mirkmazuren. Wunderbarer Name. Also die Mongolei beim World Cup. Also muss man schon sagen, Trinidad und Tobago, Thailand mit zwei neuen Namen zurück, Mongolei. Es sind nur noch ein paar Wochen, aber das macht schon eine gewisse Laune.
Ja, es ist halt dann die Frage, ne, wie gut sie das auf die Bühne bringen können. Aber gerade die Mongolei ist natürlich schon, das ist eine spannende Entwicklung, die da stattfindet, auf jeden Fall. Und wo es halt auch schön ist, dass die dann jetzt für sich dann auch mal einen kleinen Benefit dann haben und diese Reise dann auch machen können. Und es tut diesem Sport gut, ist natürlich halt auch das Gegenteil von diesen Sachen wie Bahrain und China und wo man dann manchmal denkt, ja, ob das jetzt alles so sein muss und dann kommt aber über so einen Weg halt auch mal eine Mongolei oder Thailand. Und das ist etwas, was mir schon auch Spaß macht.
Absolut. Also ich freue
Ja.
mich riesig drauf, gerade weil man das, ich meine, die Asian Tour, die wird ja auch zum Teil übertragen, aber das sind dann ja auch irgendwie Zeiten, wo sich das mit anderen Turnieren schneidet und man verfolgt es gar nicht so. Also bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich drauf. Von
Es ist
daher
vor allem
das.
auch manchmal nachts, Moritz. Also.
Ja, oder jetzt, das können wir auch noch unterbringen, als Marvin mir heute sagte, ja, es war auch noch die Steel Darts Tour Japan, die haben irgendwie unter der Woche noch mittendrin gespielt. Das ist ja selbst für uns dann kaum noch nachzuvollziehen. Da ist man ja froh, wenn man, ich glaube, bei der Asian Tour war es ja auch so, dass irgendwie noch gar nicht so richtig feststand, an welchem Wochenende überhaupt wo gespielt wird. Termine waren zumindest schon mal da. Also, das ist ja dann für uns auch, oder auch die Asian Tour Rangliste, das ist auch so ein Fall für sich. Das ist auch, bis man die auf irgendeiner Internetseite finden würde und ob das jetzt die Rangliste ist oder das Race, zum World Cup, das, ja. Aber wir sind ja da tief als Nerd drin und freuen uns dann zumindest auch, wenn die dann auf der Bühne auftauchen, diese Mannen. Irgendeinen Gedanken hatte ich gerade noch, um das Dart aus aller Welt-Thema abzuschließen, weil das ja jetzt ein flinker Ritt war. Wir hatten ja durchaus mit deutschen Erfolgen und einem deutschen Wochenende ein bisschen anderen Fokus hier heute und werden über diese Namen sicherlich Richtung World Cup dann auch nochmal sprechen. Ja, ansonsten würde das für mich diesen Block vorerst beenden. Können wir so ein bisschen noch nach vorne blicken? Am Wochenende oder na, wir fangen mal mit der Premier League an. Die ist ja eben, wenn wir aufnehmen, am Morgen Donnerstag in Leeds, also letzte drei Spieltage. Ist für mich ganz interessant, weil es spielt zunächst Price gegen Clayton und Van Gerven gegen Littler und danach Humphries gegen Rock und Van Veen gegen Bunting. Also je nachdem, wie das läuft, sind natürlich Price und Van Gerven als Dritt- und Viertplatzierte gegen die beiden Top-Platzierten unter Druck. Wenn sie allerdings gewinnen, bedeutet das für Humphries und Van Veen auch verlieren verboten. Das ist für mich so durchaus das Narrativ für diesen
Ist eine
Abend.
interessante Konstellation, gebe ich dir recht, ja.
Da bin ich, ist mir auch jetzt so beim Drüberlesen erst so richtig bewusst geworden, dachte so, tak, 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 das passt auch wirklich. Am letzten Spieltag dann ja sowieso nochmal 4 gegen 5, 3 gegen 6 und so weiter. Also, ja, da ist einiges drin. Ansonsten läuft vorher der Host Nation Qualifier für die Austrian Darts Open. Wissen ja Menzo Suljovic, Rusty Jake Rodriguez versuchen es da als Tourcard-Holder mit ihrer Chance. Ich glaube, Roby John hatte ich schon gehört, nicht. Du hast mir auch schon gezwitschert, Franco Giuliani zieht es auch nicht vor, dort teilzunehmen, aber ja, das noch an diesem Wochenende.
Das ist so. Franco Giuliani ist für eine Exhibition in Liechtenstein gebucht. Und weil er sich dieses Jahr ohnehin sehr auf die WDF-Tour konzentriert und ja, dann halt lieber das sichere Geld nimmt, spielt er diese Exhibition, wird da auch begleitet vom Präsidenten des österreichischen Dartsverbandes, Dietmar Schumann. Soweit ich das mitbekommen habe, also ist aber, glaube ich, trotzdem ein interessantes Feld. Ich weiß jetzt nicht, wer alles mitspielt, könnte mir aber auch wieder vorstellen, dass ein Soran Lerchbacher sich das in seiner Heimat nicht entgehen lässt. Und ja, werde da sicherlich auch gespannt drauf gucken.
Aus deutscher Sicht Schindler an 11 gesetzt, Pietrezko und Springer sind dabei. Clemens als Tourcard-Qualifier, Klammer auf. Es hat schon vorher einige Absagen geregnet, deswegen war das eigentlich schon alles ziemlich fix. Ich glaube aber mit zwei Absagen oder so könnte auch Max Hopp noch irgendwie reinrutschen. Mal gucken, ob das gelingt. Geht dann auch Schlag auf Fall nächste Woche schon wieder mit Players Championships in Leicester weiter. Da müssen wir mal sehen, wie wir das mit der Folge dann gestalten. Irgendwann Anfang Mitte nächste Woche sind wir da, glaube ich, gut unterwegs. Klammer auf, unterwegs. Du bist am Wochenende, weil ich noch DDV Bundesliga auf dem Schirm
Hast
habe,
du dir
auch wieder
gemerkt?
in Richtung Steinfurt. Natürlich. Aber auch
Mensch,
Connections,
wo geht
aber.
das bei dir alles hin? Oh, hier Niklas Wirling oder was? Wer hat da mit dir gesprochen?
Nee, ich hab mir Bundesliga aufgeschrieben und dachte, Kevin kommentiert, das ist doch.
Ja, Kevin wird in Steinfurt dabei sein, wird am letzten Spieltag kommentieren. Da geht es ja für Steinfurt unter anderem für die Heimmannschaft auch noch drum. Schaffen Sie es, den Sprung, ich glaube, nach einer größeren Siegesserie dann zu vollenden in die Top 4 und dann auch beim Finalturnier im schönen Verden an der Aller mit dabei zu sein. Da fallen alle Entscheidungen noch im Süden und im Norden. Im Norden geht es mindestens noch um den Klassenerhalt zwischen mindestens zwei Teams. Wir übertragen die drei Spiele aus Steinfurt im offiziellen Livestream auf dem YouTube-Channel des DDV und alles andere müsste bei 2K über die Bundesliga-Seite des DDV auch über die Scores zu verfolgen sein. Samstag müssten wir um 12 Uhr beim Streaming loslegen und auch beim Bundesliga-Finale könnte es durchaus sein, dass ich vor Ort kommentiere.
Mehr dazu später. Oder in einer späteren Folge. Ja, aber ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich werde das nagende Gefühl nicht los, dass ich beim Dart aus aller Welt Blog noch irgendeine ganz tolle Info aus meinem Gedächtnis gekramt habe. Aber wenn nicht, bringen wir sie halt nächste Woche unter und nehmen sie dann auf. Kevin, vielen Dank dir für
Sehr
den
gern.
Ritt durch alle Themen. Wir machen den Deckel drauf und sagen viel Spaß dann mit den Austrian Darts Open, Premier League, Players Championship, Bundesliga, wo auch immer ihr Darts schauen wollt. Und bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.